Futter bei den Hühnern. Höher, schneller, weiter. Der Saisonrückblick mit Bernd Schlesinger.
Moin und herzlich willkommen zur Folge 29 unseres Butter bei die Hühnen Podcasts. Folge 29 und die verbringen wir damit, dass wir einen Saisonrückblick von einer wirklich unterhaltsamen und tollen Saison machen. Und wen hätten wir uns da besseres dazu einladen können als Bernd Schlesinger himself. Vielen Dank, Bernd, dass du gekommen bist.
Gerne. Ich freue mich auch und bin gespannt, was dann die nächsten Minuten, Stunden bringen werden.
Wir auch. Normalerweise, Torben, bist du immer so nett und hast eine Wahnsinnsvorbereitung und hast dich so ein bisschen schlau gemacht über unseren Gast.
Ja, aber vorher möchte ich noch mal ganz kurz den Cajetan vorstellen, der nämlich, Achtung, heute hier sitzt, also in Lüneburg ist. Hallo Cajetan.
Ja, schönen guten Tag. Dank an Polen, die zwei Feiertage hintereinander haben. Deswegen kann ich gerade hier sein diese Woche. Wolfgang ist natürlich auch da, den habt ihr zuerst gehört. Okay, Torben, dann erzähl uns mal was über Bernd. Mal gucken, ob das stimmt.
Vielleicht einmal noch danke an die Avacon, denn wir sitzen wieder live im Kundendialogcenter hier in der Kuhstraße und versuchen so ein bisschen Werbung für die SVG zu machen. Aber Torben, let's go.
Ja. Baujahr 59, jetzt 64 Jahre alt, genau. Bernd nickt die ganze Zeit schon.
Ich denke, du hast dich gut vorbereitet.
Also. Ja, ich versuche es zumindest. Ich brauche auch eine neue Brille, wie ich immer wieder feststelle. Aber gut, du bist der Mann, also ich habe mir so einen kleinen Satz hingelegt. Ein Mann, der hoch hinaus wollte ich mit starten. Kannst du damit was anfangen?
Hoch hinaus wollte, okay, das gibt viele Bereiche, wo ich hoch hinaus wollte, also als kleiner Junge, als Leichtathlet, ich bin ja als Zehnkämpfer gestartet, da wollte ich mal hoch hinaus, hab's dann auch in die Junioren-Nationalmannschaft geschafft. Ja, aber leider kam dann eine Verletzung dazwischen, so dass ich mich dann ein Jahr verletzungsbedingt nicht in der Leichtathletik betätigen konnte und hab dann so im Laufe der Zeit den Spaß verloren und bin dann eher zum Mannschaftssportart gewechselt, nämlich zum Volleyball. Ja. Und im Volleyball wollte ich natürlich und will ich hoch hinaus.
Genau. Ich wollte, der Anfang war wirklich genau auf deinen Stabhochsprung und die Sprunggelenksverletzung. Jetzt aber interessanterweise, Sprunggelenksverletzungen kennen wir, glaube ich, im Volleyball auch zu Genüge. Wie kommt das dann, dass du sagst, okay, für mich war das, als ich es gelesen hatte, erstmal, ja, du hättest ja auch weiter Leichtathletik machen können.
Naja, die Verletzung, wenn man von 4 Meter Höhe vor den Sprungkissen beim Stabhochsprung runterkommt, ist die Verletzung ein bisschen schlimmer, als wenn man jetzt beim Volleyball von 80 Zentimeter Höhe runterkommt und umknickt. Also ich hatte schon einen ziemlich ledierten Fuß, muss ich sagen, der es mir nicht ermöglicht hat, 6-7 Monate überhaupt was zu machen. Beim Volleyball ist es so, wenn man umknickt, dass man dann nach einer gewissen Zeit, sagen wir mal nach 3-4 Wochen, wieder am Start ist. Aber meine Verletzung war so schwerwiegend, dass ich dann, ja, dass mir das also den Rest gegeben hat eigentlich.
Mhm. Ja, und nach deiner Leichtathletik-Karriere, bist du voll und ganz quasi im Volleyball aufgegangen. Wenn man so einfach mal die ganzen Stationen durchgeht, will ich jetzt hier ja gar nicht. Oder nicht alle. Also TV Fischbeck Damen. Du hast auch einen Ausflug in die Damenwelt gemacht.
Richtig, ich war 3 Jahre bei der TV Fischbeck als Damentrainer unterwegs und bin mit ihnen in die 2. Liga aufgestiegen.
Genau.
Von daher, ja, das war eine schöne Station. Ich habe ja auch später noch Beachvolleyballerin trainiert. Also das war nicht der einzige Ausflug zu den Frauen.
Ja. Und dann, also immer wieder ist ein Aufstieg drin in deiner Karriere. Mal mit dem VC Hamburg, ersten VC Hamburg heißt er? Oder?
Na gut, VC Hamburg war der Nachfolgeverein vom HLSV Hamburg. Also die haben schon damals erste Liga gespielt. Die haben dann praktisch die Lizenz übernommen und so bin ich dann gleich in der ersten Liga gewesen. Also da war kein Aufstieg, aber mit vielen anderen Vereinen dann so im mittleren Leistungsbereich ist dann doch der ein oder andere Aufstieg dabei gewesen. Und auch mit Oststeinbek, da wärst du wahrscheinlich auch noch drauf gekommen, Oststeinbek 2-mal aufgestiegen von der 2. in die 1. Liga.
Genau, und dann immer ein Jahr mal da geblieben in der 1. Liga. Ja, was mir auffällt, wenn ich so ein bisschen durch die Mannschaften gegangen bin, also vom HSV oder
HLSV, Hamburger Leistungssportverein, war damals der Nachfolgeverein vom HSV Und daraus gab es dann nochmal als Nachfolgeverein den VC Hamburg. Also das war damals finanziell bedingt. Der eine Verein ging Konkurs, der nächste ging Konkurs. Und so hat man das versucht am Leben zu erhalten. Letztendlich kennt jeder die Geschichte. Es gibt in Hamburg beim HSV und auch ansonsten in Hamburg keinen Erstligaverein, weder männlich noch weiblich im Moment. Also von daher, das ist eine traurige Geschichte, aber zum Glück ist sie schon lange her. Und damals muss ich ehrlich sagen, das war so Anfang der 90er Jahre bis 94 mit Norderstedt, war das immer von mir auch noch so der Versuch in Hamburg, Erstliga Männervolleyball am Leben zu erhalten. Letztendlich musste ich einsehen, wenn man nicht die Player hat, die Leute, die einem dabei unterstützen, dann ist das ganze Engagement vergebens. Und umso glücklicher, auch wenn ich jetzt schon vorgreife, bin ich jetzt hier in Lüneburg, wo wir doch sehr viele Player haben. Und das macht mir noch immer sehr viel Spaß.
Ich will noch ganz kurz nochmal zurück, weil wenn ich durch die Mannschaften gehe, dann lese ich einen Jörg Amann, einen Axel Hager, einen Frank Mackeroth. Alles große Namen im Volleyball. Weiter geht's dann Stefan Hübner in Norderstedt. Und Christian Dünnes, Jochen Schöps und so weiter und so fort. Also da sind unheimlich viele wirklich Spitzenvolleyballer, ob jetzt Beachstand oder in der Halle, draus hervorgegangen, die du trainiert hast.
Ja, das ist wirklich bemerkenswert. Ich muss mich auch immer wieder dran erinnern, dass da schon sehr viele Spieler waren, die durch meine Hände gegangen sind und die ich trainieren durfte. Aber es ist auch immer wieder schön, Björn André zum Beispiel, der jetzt gerade zurückgetreten ist, war mein Mannschaftskapitän in der Mannschaft, wo wir Vize-Europameister geworden sind. Also da verbindet einem sehr viel und ich habe immer noch zu den meisten, eigentlich zu allen, noch ein gutes Verhältnis. Und ja, es ist spannend zu sehen und für mich auch immer eine Freude, wenn ich sehe, was aus den Spielern wird, auch so privat, im Berufsleben und so weiter. Ist sehr erfüllend.
Hat sich Stefan dann an dich erinnert, als er den Posten hier übernahm? Aha, ich hatte doch mal da einen Trainer in Hamburg.
Ja, ist ja tatsächlich so. Also Stefan hat seine erste Erstligasaison in Norderstedt gemacht und da war ich damals Trainer und wir hatten auch in all der Zeit dazwischen, hatten wir ja immer Kontakt. Also selbst als er in Moers war oder in Italien, ich habe ihn mal in Trento besucht, hatten wir immer losen Kontakt und von daher war es immer so, dass ich wusste, wo Stefan ist, was er vorhat, dann hatte er ja einen kurzen Ausflug in den Beachbereich. Und ja, als es dann anstand, dass wir einen Trainer suchten für die erste Liga, habe ich mir eine Liste gemacht mit 20 Trainern und da stand Stefan natürlich auch mit drauf.
Da sind wir schon voll in dem Bereich, den du jetzt ausübst, Sportdirektor, steht auf der SVG-Homepage. Gerne mal auf den Spielberichtsbogen, dann als Co-Trainer. Was ist deine Aufgabe bei der SVG?
Ja, was ist meine Aufgabe? Ich bin gekommen am 01.01.2011 bin ich gekommen. Damals hat die SVG in der zweiten Liga gespielt als Aussteiger und war Tabellenvorletzter. Und damals war Mischa Obatzka ein Spieler der SVG. Und Mischa war mein Spieler im Beachvolleyball. Und da hatte er gefragt, ob ich nicht unterstützen könnte, damit die Mannschaft den Klassenerhalt womöglich schafft. Und so bin ich damals eingestiegen, war einmal in der Woche beim Training da, das war immer der Donnerstag. Und bei den Heimspielen sowieso und bei vielen Auswärtsspielen. Und so bin ich eigentlich angefangen. Und dann kam die Zusammenarbeit mit Andreas und so haben wir dann immer weiter gesponnen. Und letztendlich ist meine Hauptaufgabe bei der SVG, sage ich mal so, die Trainergeschichte. Die ist nun in den letzten Jahren zum Glück stetig besetzt, aber es gab ja immer mal wieder die Phase, wo man dann mit Stefan verlängern musste und so weiter und so fort. Also das ist meine Aufgabe, das zu regeln mit dem Trainer, weil ich da auch sehr gut vernetzt bin und viele Kollegen kenne. Naja, und darüber hinaus sind Stefan und ich diejenigen, die dann auch die Mannschaft zusammenstellen für die neue Saison. Stefan macht immer Vorschläge und ich darf dann gucken. Im Nachwuchsbereich mache ich öfters auch mal Vorschläge, so als Stützpunktleiter in Hamburg habe ich die jungen Leute im norddeutschen Raum im Blick und von daher ergänzt sich das ganz gut.
Wer sticht da wen? Also wenn jetzt Stefan sagt, ich will die Spieler X, du sagst Spieler Y wird mir besser gefallen, wer hat da die Entscheidung?
Andreas.
der bezahlt, meinst du?
Ja, so ist es eigentlich nie. Also wir gucken immer Vorteile, Nachteile, was bringt er mit? Was suchen wir und so weiter und so fort. Und eigentlich ist das, wenn man argumentiert und auf der Ebene sich befindet und nicht so sehr auf der emotionalen Ebene, ist es eigentlich nicht so schwierig, immer eine Entscheidung zu treffen. Sicherlich ist es manchmal so, dass man sagt, oh, ich hätte vielleicht lieber den anderen. Aber wenn man jetzt mal die letzten 9 Erstliga-Jahre Revue passieren lässt, war es ja wirklich so, dass wir ganz, ganz selten mal einen Fehlgriff gemacht haben. Und Stefan ist ja auch so gut vernetzt in Nordamerika, er kennt viele Spieleragenten, die Spieler uns anbieten, so dass ich da schon sehr auf ihn vertraue. Ich gucke dann mir in den Videos an, so technisch-taktische Sachen, aber auch Körpersprache und so weiter und so fort. Also ja, ich habe da immer so eine kleine Liste, die ich abarbeite, wenn ich Spieler bekomme. Und ja, in der Regel, ich sag mal, zu 95% sehen wir uns einig.
Wow. Und zu den 5% sagst du nichts?
5%, also es ist nie so, dass wir uns deswegen die Augen auskratzen müssen. Nein, das ist nicht so. Das sind dann Nuancen, die dann entscheiden. Aber Stefan und ich haben die gleiche Idee, die ähnliche Auffassung von Volleyball. Deswegen klappt ja auch unsere Zusammenarbeit so gut und so lange schon. Wenn wir uns da immer reiben würden, wäre es, glaube ich, nicht so produktiv, wie es jetzt ist. Reibung erzeugt zwar Energie, sagt man, aber nichtsdestotrotz, sag ich mal, bei Personalentscheidungen ist es immer schon hilfreich, wenn man so ähnlich tickt und jeder vom anderen weiß, dass das ein gutes Gefühl hat und dass die Entscheidung auch so getragen wird. Also er braucht nie Angst haben, dass ich immer Vorhaltungen mache oder umgekehrt, wenn es mal schief gehen sollte. Wir beide haben dann die Entscheidung getroffen und dann ist es auch so.
Von den 5% hört man dann auch nichts, die kommen ja gar nicht.
So ist das.
Also es gibt keinen Spieler, wo sich Stefan durchgesetzt hat und ihn doch hier gelandet, der dann doch hier gelandet ist? Kannst du mal einen Namen nennen?
Na, über Namen reden wir ja grundsätzlich nicht. Aber natürlich hat Stefan das letzte Wort. Er ist der Cheftrainer, mhm. Ja, und er hat das letzte Wort und er sagt, ich glaube, das ist der, den wir brauchen auf der Position. Und dann würde ich im Zweifelsfalle sagen, wenn du so 100% überzeugt bist, kriegst du meine Zustimmung. Aber wie gesagt, in der Regel ist es so, dass wir da immer konform gehen. Und ich weiß, das hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber so ist es.
Ich weiß nicht, ob sich das komisch anhört. Wolfgang, du bist ja auch in so einer Lage, ab und zu mal mit Personal zu handeln, hätte ich fast gesagt. Ja, also du müsstest das ja auch kennen, oder? So ein bisschen?
Was wird jetzt aus der Frage?
Ja, ist das bei dir auch so in deinem alltäglichen Beruf, dass du sagst, du stimmst dich mit irgendjemandem ab und dann seid ihr euch konform oder?
Naja, das ist, glaube ich, Lebenserfahrung, dass eigentlich gemeinsame Entscheidungen normalerweise zu einem besseren Ergebnis führen wie irgendeine Einzelentscheidung, weil du hast ja verschiedene Dinge, die reinspielen, verschiedene Positionen, Ansichten und dann wird es normalerweise eigentlich ein bisschen runder, die Entscheidung. Aber ich glaube, ich habe da jetzt nicht so viel beizutragen zu dem.
Nenn mal Namen. Ja.
Genau. Aber Torben, wo wir gerade am Hin- und Herspielen sind, du hattest Bernd noch eine Frage gestellt Anfang der Saison und da möchte ich so ein bisschen überleiten zu dem Thema Rückblick zur Saison.
Ist mir fast wieder entfallen, obwohl ich sie mir zweimal aufgeschrieben habe.
Tja, deswegen hast du ja mich.
Wir sind uns am Anfang der Saison mal über den Weg gelaufen. Und da habe ich dich gefragt, so, sag mal, wie siehst du die Saison? Und dann hast du, ich glaube, das war beim Bounce House Cup. Und da hast du dann gesagt, wir holen einen Titel. Also ich bin enttäuscht.
Ich bin auch enttäuscht von mir, dass ich nicht recht gehabt habe. Aber nichtsdestotrotz, das war für uns eine legendäre Saison. Wir hatten ja am Beginn, sag ich mal, noch so unsere Sorgen an der einen oder anderen Stelle nach Corona. Die neue Halle, wie viele Zuschauer kommen, machen die Fans das mit und so weiter und so fort. Also von daher, ich war mir sicher, dass wir eine gute Mannschaft haben oder eine sehr gute sogar. Und letztendlich hat sie das ja auch bewiesen. Also wenn ich mir jetzt das Pokal aus in Berlin angucke, wo wir, glaube ich, im fünften Satz 27-25 nach 9 Matchball gegen uns und einen Matchball für uns verloren haben, dann muss ich sagen, ist das schon aller Ehren wert. Und ein bisschen bitterer wiegt jetzt eigentlich das aus im Halbfinale gegen Friedrichshafen. Da traue ich immer noch dem ersten Spiel nach, wo wir nach Ballpunkten gewonnen haben. Hatten 3 Ballpunkte mehr als Friedrichshafen, aber haben dann letztendlich 3-2 verloren. Das war so ein bisschen, ja, da hatten wir schon ein bisschen dran zu knabbern, muss man ehrlicherweise sagen. Und da mussten wir eben feststellen, wir haben eine jung dynamische Mannschaft, aber in solchen Spielen zählt es auch, Erfahrung zu haben. Und ich habe so eine Situation in Friedrichshafen in Erinnerung. Jordan greift gegen Dreierblock an. Vincic ist auf der Position 2. Und es war klar, gegen den Dreierblock versucht Jordan irgendwie einen Block anzuschlagen. Und Vincic zieht die Hände weg und Jordan schlägt den Ball ins Aus. Und das sind so Sachen, das ist, du würdest jetzt sagen, Lebenserfahrung, das ist Spielerfahrung. Die Spieler zocken eben und dann sind das eben die 2-3 Punkte Unterschied, die es immer noch gibt. Der Unterschied ist, wir spielen häufig, wenn wir gegen Berlin und Friedrichshafen spielen, dann spielen wir gegen Nationalspieler. Und bei uns werden die Spieler zu Nationalspielern. So, ne? Und das ist nicht mehr viel. Wir haben jetzt gegen jeden Gegner einmal gewonnen. Von daher ist die Marschrichtung, die Tendenz, die ist top. Und damit muss man dann im Sport auch zurechtkommen. Aber das Ziel, irgendwann mal einen Titel zu holen, der bleibt bestehen.
So bleibt der Hunger noch da. Das ist ja auch gut. Ne?
Also bei mir ist der Hunger immer da. Ja, auch wenn ich schon 64 Jahre alt bin. Ich habe gesagt, ich bleibe so lange bei der SVG, bis wir den ersten Titel holen. Ich hoffe, das passiert, bevor ich 70 bin. Mhm. Aber ich denke, wir sind sehr gut aufgestellt. Lüneburg hat sich etabliert in der ersten Liga. Wir haben den zweitgrößten Zuschauerschnitt in der ersten Bundesliga. Wir haben in Europa mit dieser Saison eine Duftmarke hinterlassen. Also ich denke, es geht alles in die richtige Richtung und ich bin ja auch ein Freund davon, dass ein langsames Wachstum immer besser ist, als wenn man jetzt einen raushaut mal eine Saison und dann 2 Jahre später ist alles wieder vorbei. Also dieses langsame, aber gesunde Wachsen, finde ich, zeichnet uns aus und ist hoffentlich auch, ja, sag ich mal, so ein bisschen der Rückhalt für die nächsten 10 Jahre. Denn ich hoffe ja, dass ich dann, wenn ich später mal nicht mehr aktiv auf der Bank bin oder bei der SVG mitarbeite, dass ich dann immer noch zu den Spielen kommen kann und mir dann hier hochklassigen Volleyball angucken kann. Das ist ja unter anderem auch ein Ziel von mir.
Oder mal schnell aus dem Urlaub nach Italien oder sonst wo.
Ja, genau. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt einen Skiurlaub dann dafür abbrechen würde. Aber im Moment ist es tatsächlich so, dass wenn irgendwo Spiele sind, so wie jetzt zum Beispiel in Modena, dass ich dann den Skiurlaub 2 Tage vor abbreche und dann nach Italien komme. Das ist selbstverständlich.
Ja, schöne Aussichten. Auf der anderen Seite hast du mich gerade ein bisschen schockiert, als du gesagt hast, du willst einen Titel holen, bevor du gehst. Also wir wollen uns eigentlich weniger über dein Gehen unterhalten. Also wenn du jetzt 3 Titel gesagt hättest, wäre mir wohler, aber ja.
Ich habe gesagt, mindestens 1 Titel. Aber
sehr schön, sehr schön.
Okay, das hört sich besser an.
Ich notiere.
Okay. Ja, also das andere war ja so, 1 Titel und ich gehe. Das war ja eher eine Drohung für uns.
Nein.
Nee, sehr schön. Wir wollen eigentlich mal so ein bisschen die Saisonrevue passieren lassen. Das heißt so, das, was bei uns im Kopf, was bleibt bei uns im Kopf? Aber nein, was so ein bisschen bedeutsam war von den Spielen. Und fangen wir durchaus mit dem Bounce House Cup an. War ja ein neues Format. Die Mannschaften haben sich vorgestellt. Und ich glaube, gerade am Anfang der Saison ist es ja doch noch nicht so, dass man so wahnsinnig tollen Volleyball sieht, wobei das war eine Woche, glaube ich, vor Beginn der Liga, da sollte schon ein bisschen was zu sehen sein. Mhm. Formattechnisch, also ich war als Fan super begeistert. Klasse Geschichte, man konnte sich mit den Leuten unterhalten. Das Einzige, was vielleicht aus Fansicht ein bisschen zu kurz kam, man hatte wenig Kontakt mit der Mannschaft gehabt. Aber ansonsten fand ich das ein super tolles Format und sehr schön zum Eingewöhnen für so einen Ligabetrieb. Wie ist das aus deiner Sicht?
Ja, sehe ich genauso. Sonst gab es ja immer den Supercup, da spielten wieder Berlin Friedrichshafen gegeneinander zum 128. Mal. Deswegen fand ich das Format auch sehr gut. Alle Bundesligisten haben teilgenommen, außer VCO. Ja, die Form der Mannschaft war sehr unterschiedlich. Ich erinnere mich, dass KW, glaube ich, im Endspiel war.
Ja? Nee, ich glaube, im Endspiel waren sie nicht.
Da
waren
oder ist auch egal. Auf jeden Fall war KW performte da und dann zur Saison raus wurde es ein bisschen schwächer. Also es ist ein Vorbereitungsturnier, es ist toll, es wird unterschiedlich wahrgenommen. Wir haben versucht, mit allen Spielern zu spielen. Einige Mannschaften hatten dann konsequent mit ihrer ersten 6 durchgespielt. Aber das ist dann ja auch jedem selbst vorbehalten, wie er dann spielt. Für uns war es super, dass wir alle Spieler auf gutem Wettkampfniveau testen konnten. Und ich würde mich freuen, wenn dieses Format weiterhin Bestand hat.
Steht es noch nicht fest?
Es steht in den Planungen drin, aber das ist erstmal eine vorläufige Planung, denn soweit ich weiß, wird ja Twitch nächste Saison die Spiele nicht mehr übertragen, sondern Twitch geht auf in eine etwas größere
Plattform, Dein.
Genau.
Oder Dün.
Ja, also ich habe mich schlau gemacht, sie heißt tatsächlich Dein.
Ja, ich weiß, aber...
So, deswegen muss man eben sehen, also was dann passiert. Ja. Hm. Aber von unserer Seite aus wäre das begrüßenswert.
Also es wird wahrscheinlich wieder ähnlich, der letzte Stand, falls es zustande kommt, wieder so eine Woche vor Saisonstart und die Grizzlies Hildesheim hat sich, glaube ich, auch wieder ins Spiel gebracht um die Austragung.
Ja, ich hatte auch gesagt, Lüneburg könnte sich auch ins Spiel bringen, ne? Aber Hildesheim ist auch nicht so weit weg, von daher sei es drum.
Ich habe mal gehört, dass oder das letzte Jahr, dass es daran so ein bisschen auch gescheitert ist, dass wir hier zu wenig Hotels haben oder so, das hat mich auch ein bisschen verwundert. Also irgendwie kam sowas mal, ich habe keine Ahnung, von wo ich das gehört habe, aber...
Naja, es ist ja auch schön, wenn wir unsere Halle für uns behalten. Ne? Also von daher fahren wir auch gerne nach Hildesheim.
Der Diplomat vom DVV und da musst du sehr diplomatisch sein, wenn du in deiner Beachleiterfunktion um Olympiastützpunkt Hamburg bist, da teilweise, oder?
Ja, darüber möchte ich jetzt nicht so viel sprechen. Ich bin ja für die SVG hier. Aber sicherlich ist das so in meinem Beruf als Bundesstützpunktleiter und Trainingswissenschaftler für den Bereich der Beachvolleyballer im DVV. Da lernt man vieles, auch mit 64 noch.
Ja, was ich auch an dem Bauernhaus Cup schön fand, eben mal die SVG zu sehen und für mich beruhigend. Es war auch eine Mannschaft auf einmal, die nicht mehr so stark die Luft anhalten musste bei den starken Angaben vom Gegner. Das war gefühlt häufiger in den Vorjahren so, dass man wirklich die Angabe, ist jetzt mein Gefühl, es ist von daher subjektiv, werden irgendwie stärker, es wird mehr Druck ausgeübt und das sah beim Bauernhaus Cup schon richtig gut aus.
Ja, das ist richtig. Also wir haben ja unendlich viel Datenmaterial zu jedem Spiel und natürlich auch aus jeder Saison und wissen, wie die Gegner, wo die Gegner stehen, wo die ihre Stärken haben. Und wir haben ganz gezielt danach gesucht, unsere Annahme zu verstärken, was uns, glaube ich, ganz gut gelungen ist in diesem Jahr. Also das machen wir schon, dass wir dann eben gucken, wo sind unsere Stärken, wo sind unsere Schwächen, was brauchen wir. Und da muss man eben gucken, was auf dem Markt an Spielern zur Verfügung steht und was von uns dann finanzierbar ist.
Hat auf jeden Fall schon richtig Spaß gemacht auf die Saison.
Kajetan, wie fandest du denn eigentlich die Saison? Eigentlich, du hast sie ja komplett aus der Ferne gesehen.
Fast komplett. Interessant, also mit vielen Highlights. Aber wir kommen ja nachher noch mal vielleicht dazu, ob das jetzt beste Saison ever so genannt werden kann oder nicht. Also aus meiner Sicht gab es auch andere Saisons, wo die SVG wirklich Großartiges vollbracht hat. Es ist immer schwer zu vergleichen. Die Liga hat sich auch geändert. Aber die Saison machte auf jeden Fall Bock und hat, glaube ich, auch ganz viele neue Leute durch die Arena, aber jetzt auch medial, da reingezogen, wovon die SVG dann hoffentlich auch profitieren wird.
Ja, wenn ich das richtig weiß, ich bin zwar nicht auf Instagram unterwegs, aber ich glaube, unsere Follower haben sich verdoppelt in dieser Saison. Meine Frau sagt mir das immer, gibt mir den neuesten Stand bekannt. Ich glaube schon, dass da sehr viel passiert ist. Die neue Halle ist natürlich top, muss man sagen. Also ich habe mich schon verliebt, auch wenn ich den kleinen Schuhkarton in Reppenstedt auch sehr gerne gemacht habe, aber ich habe mich schon sehr verliebt in diese neue Halle, muss ich wirklich sagen. Und eins ist für mich in dieser Saison auf jeden Fall so, sie war so lang mit 38 Pflichtspielen, die wir hatten, wie wir noch nie vorher gemacht haben. Und ich habe manchmal das Gefühl, das waren zwei Saisons, die wir gespielt haben. Also der Anfang der Saison, der liegt für mich schon so weit zurück, dass ich das Gefühl habe, das ist über ein Jahr her und das ist mal gerade ein halbes Jahr her. Ja. Diese Spieldichte, diese vielen englischen Wochen, die wir hatten. Und du hattest das eben schon gesagt, es gab ja sehr viele Spiele, die auch sehr emotional waren. Dann die volle Hütte, also das war schon ja eine hohe Erlebnisdichte. Und wenn man die so verarbeitet, dann merkt man erstmal, wie intensiv die Saison war. Das ist jetzt auch so in der letzten Woche passiert, wo wir dann ausgeschieden sind, wo man dann auch mal Zeit hat, mal durchzupusten, um mal zu gucken, was hat man denn alles gemacht, wo waren wir am Anfang und was waren die entscheidenden Spiele. Und es war einfach eine legendäre Saison, aber ich gebe dir natürlich recht, es gab auch andere sehr schöne Jahre. Für mich auch eins der schönsten Jahre war die erste Saison mit Time and Lane, wo wir auch im Pokalfinale waren und wo wir ins Halbfinale gekommen sind. Also unterm Strich war es eine außergewöhnliche Saison mit sehr viel Spielen, weil wir auch Europapokal gespielt haben. Aber wir hatten auch schon andere sehr schöne Jahre. Wir hatten eigentlich fast nur schöne Jahre. Es gab eine Saison, die ich gerne aus meinem Gedächtnis streichen möchte. Das war die Saison, die abgebrochen wurde.
Gott sei Dank.
Gott sei Dank, wo wir dann 8 Spiele in Folge verloren haben. Das ist die einzige Saison, an die ich mich nicht so gerne erinnere.
Ja, hat nicht stattgefunden im Prinzip.
Nee, kennen wir nicht, genau. Wir kennen keine Allegia. ja, kommen wir zu den ersten bedeutsamen. Also so vielleicht der erste Hammer war wahrscheinlich Europapokal, dieses Spiel gegen Bukarest zu Hause. Ja, konnte man das absehen? 3-2 verloren zu Hause gegen Bukarest. Wie war deine Stimmung, als du dann, ich weiß nicht, warst du überhaupt auswärts mit dabei?
Ja, ich bin mit Andreas hingeflogen. Am selben Tag, war dann eine halbe Stunde im Hotel und dann ging es mit dem Bus in die Halle von Dynamo, was auch schon ein Ereignis ist, muss man sagen. Dynamo ist ja eine Mannschaft, die eine große Historie hat, und wenn man da in den Katakomben ist und alle 2-3 Meter ein Bild von einer Mannschaft aus den 60er, 70er Jahren sieht, die dann im Europapokal gespielt haben, und das ist, hat schon was, eine Atmosphäre. Ja, das Hinspiel nach 2-0 Führung, 3-2 verloren, da waren wir noch nicht so stabil, aber für mich auch das erste Spiel in dieser abgelaufenen Saison, das Spiel in Bukarest, wo wir wirklich die Arschbacken zusammengekniffen haben und wirklich sehr guten Volleyball gespielt haben in Bukarest, wo keiner mit gerechnet hat. Bukarest selber hat wohl gedacht, naja, das ist nur noch Formsache. Und die Mannschaft hat sich aufgebäumt, war eine Einheit, was eine Stärke dieses Jahr war von der Mannschaft. Und das war das Spiel, was, glaube ich, so ein bisschen wegweisend war für den weiteren Verlauf der Saison, dieser Auswärtssieg in Bukarest.
Den wir leider nicht sehen konnten. Man hat ja nur auf diesem Ticker, entweder auf irgendeinem Wettanbieterplatz oder von der CEV da immer nachgucken können. Und da ist man ja erstens doch gefühlt immer 5 Minuten hinterher und dann ab und zu einfach nur einen Punkt hoch, runter. Man kriegt nichts mit, aber irgendwie habe ich trotzdem da stark mitgefiebert. Mhm. Aber ja, total schade, dass man davon nichts gesehen hat.
Noch ein Argument für die Champions League nächste Saison. Das sieht man dann wenigstens.
Ja, wir haben immer ja noch.
Ist es immer so, dass man Champions
League? Champions League kannst du bei der Volley World, wenn du da dein Abonnement hast, habe ich auch ein Abonnement, damit ich immer Beachvolleyball sehen kann. Ich kann auch italienische Liga gucken und da kann man auch Champions League gucken.
Und ich glaube, das ist verpflichtend. Jedes Champions League Spiel muss übertragen werden.
Ja, ich habe mich damit noch nicht so auseinandergesetzt. Champions League ist jetzt natürlich, wäre ja nochmal so ein Traum, ne, dass wir das spielen. Ich wäre nicht abgeneigt zu sagen, okay, wir nehmen dran teil. Aber wir sind ja erst noch beim Rückblick und wir werden ja auch beim Ausblick auf die Mannschaft fürs nächste Jahr werden wir ja auch sehen. Wir brauchen auch Zeit, um uns einzuspielen. Und ja, so ist es jedes Jahr. Das war vielleicht auch eine Geschichte, dass wir es geschafft haben, dies Jahr sehr schnell unsere Mannschaft zu formen.
Jo, nächstes Highlight war dann eigentlich schon das Viertelfinale im Pokal.
Ja.
Auswärts, du hast es ja vorhin schon angesprochen, eigentlich richtig gut geschlagen und dann leider im Tiebreak dann halt doch nicht geschafft, aber war ein Highlight, oder? Also ich meine, so nah dran, kann jetzt nicht sagen, waren wir noch nie, weil wir waren ja schon weiter, aber Berlin rauszuwerfen, haben wir auch schon Erfahrung gehabt, aber in Berlin halt noch nicht.
Ja, es war ein sehr gutes Spiel von uns. Ich weiß noch, wir hatten Matchball und Colton ging zum Aufschlag. Und ich hatte mir dann so sehr gewünscht, dass Colton das Ding auf die Linie setzt. Aber leider war der Aufschlag dann 20, 30 Zentimeter zu lang. Ja, es war ohne Frage ein sehr intensives Spiel. Ich persönlich war sehr enttäuscht nach dem Spiel. Es war so eng und es war ja auch unser Ziel, ins Pokalfinale zu kommen, ohne Frage. Und wenn man dann so knapp verliert und Berlin dann anschließend den Pokal gewinnt, dann weiß man, dass man da zumindest eine Möglichkeit gehabt hätte, erfolgreich sein zu können.
War das jetzt vielleicht spielerisch das Beste, was die SVG abgeliefert hat in der Saison? Also so nach meinem subjektiven Empfinden war das ziemlich durchgängig sehr stark.
Ich finde, wir haben einige gute Spiele gemacht. Ich erinnere mich jetzt auch in den Playoffs, als Jan Böhme den Ball auf den Banden stehend, den Ball wieder rückwärts reinbaggert und so. Ich habe viele Situationen so vor Augen, wo ich sage, das war schon sehr gut, auch von der kämpferischen Einstellung her. Also das würde ich jetzt nicht so unterschreiben. Es war ein sehr gutes Spiel von uns, ja. Wir haben hier gegen Modena zu Hause sehr gut gespielt. Wir haben in Bukarest sehr gut gespielt. Also wir haben einige Spiele und das, finde ich, ist auch ein bisschen beruhigend, dass wir nicht nur ein gutes Spiel hatten, sondern wirklich eine Handvoll, vielleicht sogar ein bisschen mehr gute Spiele. Und ja, also unterm Strich, denke ich, war die Performance dieses Jahr von der Mannschaft sehr gut. 38 Spiele, 24 Siege. Achtmal gegen Friedrichshafen gespielt, dass man da nicht jedes Spiel gewinnt. Wir haben, glaube ich, nur zwei gewonnen oder drei. Ja, aber das ist genau das, was wir brauchen, um uns weiterzuentwickeln. Wir müssen stetig und immer gegen diese Mannschaften spielen. Wir müssen im Europapokal gefordert werden, damit wir lernen, auch in diesen Situationen, außergewöhnlichen Situationen, erfolgreich zu sein. Das gilt sowohl für die Mannschaft als natürlich auch für das Umfeld, ne?
Du hast das Wort stetig erwähnt und das war für mich so das Wort, das mir diese Saison vielleicht in der Mannschaft gefehlt hat. Die hat absolute Höhen gezeigt, aber eine Stetigkeit, ich glaube, das kann man von keiner Mannschaft über eine Saison erwarten, das gibt es wahrscheinlich gar nicht, aber wir haben also so am Anfang oft, wenn es sowas gab, wie dieses 3-0 auswärts in Bukarest, dann ist man immer davon ausgegangen, da kommt wieder das Gleiche, also selbes Niveau. Und das war nicht immer so der Fall. Also aus Fansicht, sage ich jetzt mal, ist das auch ein Zeichen, was die Spitzenmannschaften ausmacht, was auch eine Erfahrung ausmacht aus deiner Sicht? Oder?
Ja, genau. Also ich kann mich erinnern, in der Phase lagen wir gegen Herrsching hier 0-2 hinten. Dann haben wir noch 3-2 gewonnen. Auke kam rein. Ich habe also viele, viele Erinnerungen so an die Saison, wo Knackpunkte waren. Und ja, es ist klar, diese Mannschaften, diese erfahrenen Mannschaften, sag ich mal, da ist die Leistungsschwankung zwischen, sagen wir mal, jetzt 80% und 100%. Und bei uns liegen sie zwischen 70% und 100%. Oder ja, so in dem Bereich, also unsere Schwankungen sind halt noch ein bisschen größer. Und wenn man sich mal den Altersschnitt der Mannschaft anguckt, dann weiß man auch, dass die jungen Spieler nicht immer auf diesem Top-Niveau spielen können. Ja? Das merkt man auch an unseren Diagonalen. Jan Böhme aus der zweiten Liga gekommen und Xander, die jetzt auf die Diagonalposition, wie ich finde, ganz gut ausfüllen und sich ergänzen. Es gibt Spiele, da glänzt einer und dann geht es ins nächste Spiel. Jetzt zum Beispiel Jan gegen Friedrichshafen hier bei uns. Das dritte Spiel war überragend und dann in Friedrichshafen hatten sie ihn gut ausgeguckt. Er war dann nicht mehr ganz so mutig und hat nicht mehr so ganz die Winkel geschlagen und schon sieht's anders aus. Also das ist eine Erfahrung, die Spieler sammeln und die sie auch brauchen. Ja, und dann natürlich auch so das Selbstbewusstsein zu haben, wenn ich merke, okay, der Gegner hat sich ein bisschen besser auf mich eingestellt, dann muss ich noch mehr Risiko gehen, dann muss ich noch mehr Winkel gehen. Ja, das ist dann immer so diese Gratwanderung, das ist so ein Entwicklungsprozess. Und das kann man nicht erwarten von Spielern, dass sie das von heute auf morgen können.
Kann man da auch jüngere Spieler über Gespräche im Trainerteam so ein bisschen drauf vorbereiten? Oder macht ihr das auch so?
Nein, wir versuchen schon immer den Spielern viel Selbstbewusstsein mitzugeben. Ich insbesondere versuche das immer bei den sehr jungen Spielern zu machen. Natürlich, alle wollen sie spielen. Nehmen wir mal den Theo Mowinkel, der ist in der Lage, über einen Doppelblock zu hauen. Aber dann kommt er rein und dann spürt er auf einmal den Druck. Die Zuschauer gucken zu und er kommt rein und es läuft jetzt nicht so und er muss was Besonderes machen und schlägt dann eben nicht mehr über den Block, sondern in den Block. Aber die erzählen ist immer das eine. Ich sage immer, learning by doing. Also sie müssen es auch einmal erfahren, wie es ist oder zwei oder dreimal. Und dann sagt man, okay, ja, ich habe mir jetzt einen Weg überlegt, wie ich das nächste Mal besser mache. Also nur durchs Erzählen wird man nicht deutscher Meister.
Schade. Ja. Die Stunden, die wir jetzt hier schon vom Mikro und so verbracht hatten, wäre vielleicht dann doch schon mal eine Meisterschaft wert irgendwie.
Ja, ich glaube, okay, wir jetzt sind schon bei der Champions League wahrscheinlich, ja, im Reden.
Du warst ja schon vor 10 Jahren bei der Champions League.
Aber man muss ja Träume haben auch.
Ne? Aber ich muss ja immer noch mal sagen, also man muss immer gucken, woher man kommt. Ja, und ich habe ja noch mal vorhin gesagt, am 01.01.2011, als das hier losging, und wo wir jetzt stehen, das sind ja, ich kenne kaum einen Verein, der so eine Entwicklung gemacht hat. Von daher muss ich sagen, auch wenn man selber, gut, jetzt bin ich ein bisschen älter, da wird man ein bisschen ruhiger, aber Sportler und Trainer sind ja von Natur aus eher ungeduldig. Und von daher denke ich auch, Mensch, kann das nicht mal ein bisschen schneller und zügiger gehen? Auf der anderen Seite muss man ja auch immer wieder sagen, wir sind noch ein Ausbildungsverein. Das wird ja auch nach dieser Saison wieder sein, wo wir einige Abgänge haben werden. Und die müssen wir erstmal wieder schließen, die Lücken. Und dann fangen wir ja auch ein bisschen weiter unten wieder an. Also von daher ist dieser Prozess, wenn man das schafft, jedes Jahr die Stufe, von der man startet, weiter nach oben zu legen, dann sind wir gut.
Schönes Bild. Also weil ich war gerade voll im Bild mit dieser Stufe. Ich
bin auf die Höhe der Stufe gespannt. Also, aber wir wollten ja beim Rückblick bleiben. ja, was blieb noch im Kopf? Außer Sieg in Düren.
Ja, das war
3-1.
Auch... Entschuldigung. Ja, das war super. Also wir haben in Groningen gespielt, Donnerstag, Europapokal. Und da haben wir gesagt, Mensch, immer diese Fahrerei und so weiter, weil wir immer noch auf Kosten achten und so weiter. Und da haben wir irgendwann gesagt, nee, also da müssen wir dann tatsächlich von Groningen, dann fahren wir am Freitag mit dem Bus nach Düren und haben dann eine optimale Vorbereitung. Und das hilft auch. Und das meine ich auch, wenn wir uns weiterentwickeln, müssen wir uns auch in den Bereichen, was das Management von Reisen angeht, können wir uns auch noch verbessern. Ja, dass wir also die Strapazen für die Spieler, dass wir die möglichst minimieren und auch Reisen organisieren, die eigentlich dann die Regeneration auch besser zulassen.
Es war ganz toll. Also wir als Lüneblock haben ja davon profitiert. Wir durften mit dem 50er Bus fahren. Ich glaube, wir waren gar nicht so viele, so ich sag jetzt mal um die 20 rum oder so. 20 Personen im 50er Bus, es war unwahrscheinlich angenehm.
Dann kennt ihr ja das Gefühl, wie es ist, wenn wir reisen. Die Spieler haben 4 Sitze, also eine ganze Sitzreihe für sich. Und der Staff, da muss ich dann mit 2 Sitzen begnügen.
Oh. Aber das Spiel in Düren war ja schon dann ein Ausrufezeichen in der Liga. Also dass man gesehen hat, aha, in der Liga, also könnte es in die obere Hälfte doch gehen, was ja dann für die weitere Entwicklung dann auch sehr wichtig war.
Genau, also was für ein Europapokal mit Bukarest der Fall war, das war für die Bundesliga der Sieg in Düren, wo wir dann gesagt haben, okay, ne, wir haben ja immer das Ziel, klar, Playoffs, aber ist bei neuen Mannschaften auch nicht schwer, in die Playoffs zu kommen, wenn 8 in die Playoffs kommen. Aber dass wir in die obere Hälfte wollten, das war schon ein Saisonziel. Umso schöner ist, dass es dann mit dem 3. Platz geklappt hat. Und dann kam ja noch die Zwischenrunde, wo es dann nochmal besser wurde. Also von daher ist vieles richtig gelaufen, aber ihr habt das ja eben schon gesagt, so die Konstanz oder so, das haben wir noch nicht so ganz drauf gehabt, wenn ich sagen muss, es ist wirklich nur noch Mühe. Ja, also wenn wir dieses erste Spiel gegen Friedrichshafen gewinnen, wer weiß, wie es dann ausgeht. Aber wir haben es nun mal verloren, deswegen müssen wir darüber auch reden.
3-2, du hast es angesprochen. Wir hatten, ich glaube, das erste Mal ausverkauftes Haus, LKH Arena. Ja. Die Erwartungen waren dann schon höher. Es geht ja unwahrscheinlich schnell, genau wie du gesagt hast. Schon hat man die Erwartungshaltung dann, ach, naja, komm, vom ausverkauften Haus muss doch klappen. Und man hat schon noch gesehen, es ist noch ein Unterschied. Also mit dem Mühe, schwierig zu sagen, aber von daher war dann schon wieder so ein bisschen, ja, muss mal gucken, wo die Mannschaft noch wieder Akzente setzen kann für die folgende Zeit danach. Und der Akzent kam dann relativ schnell. Man denke in den Januar, der glorreiche Januar. Modena, das Highlight-Spiel, ich denke für alle Spieler auch, für dich wahrscheinlich auch, oder?
Ja, ich habe tatsächlich eine ältere Geschichte mit Modena, und zwar, das muss so Mitte, Ende der 80er Jahre gewesen sein. Damals hatte HSV gegen Modena im Europapokal in der Alsterdorfer Halle gespielt und damals war ich Co-Trainer. Also von daher habe ich eine ganz spezielle Beziehung zu diesem Verein. Und ja, unser Ziel war in diesem Spiel natürlich, möglichst einen Satz zu gewinnen. Aber wir haben nicht dran gedacht, dass wir eine reelle Siegchance haben. So. Und deswegen war es dann wirklich, ja, man kann das gar nicht beschreiben, wenn man dann tatsächlich gegen diese Mannschaft gewinnt, das ist dann so eine Geschichte, die man am Anfang überhaupt nicht so richtig einordnen kann.
Ist das dann auch vielleicht dieser Mühunterschied zu Friedrichshafen? Weil Friedrichshafen war vielleicht schon der Anspruch, die wollen wir schlagen, die können wir schlagen, was ihr ja auch gezeigt habt dann im Laufe der Saison. Und also, dass du etwas lockerer reingehen konntest ins Modener Spiel oder mit einem etwas anderen Mindset?
Also da ist mit Sicherheit was dran. Also dieses Europapokalspiel gegen Modena, das war das, worauf sich alles kapriziert hat. Und als wir dann dieses Spiel, die vierte Runde dann erreicht haben, dann war klar, ja, okay, das wollten wir jetzt so. Ne? Und diesmal in der Meisterschaft wollten wir ins Finale kommen. Und da war der Druck dann eben schon ein bisschen größer, weil Friedrichshafen stand noch als Hürde davor. Und die wollten wir bezwingen. Da ist natürlich das schon, die ganze Herangehensweise ist da schon ein bisschen anders. Aber Modena, das war wirklich auch in Modena, auch wenn wir da 3-1 verloren haben. Ich glaube, Modena hat ganz schön geschwitzt.
Ja, 23-23, secondo set. Erwin, battuta corta, appoggiata, con poco ritmo. Loco, l'attacco a segno. L'attacco a segno ancora del centrale Jordan Ralf Schnitzer. E allora come nel set precedente, 24-23 Lüneburg, palla set tedesca.
Al servizio proprio Mase, cliente scomodissimo che tira forte, Rossini in difficoltà, deve correre Bruno. Palla per Rinaldi, il pallonetto in mezzo al campo, difeso alla rigiocata per chiudere Lüneburg. E Ewert, Murato. Ancora palla al centro per Eschenko, 25-23, vanificata la rimonta di Bruno. 1-1, signore e signori.
Ja, das war der Satzball, also die beiden letzten Bälle den letzten Punkte zum Satzausgleich in Modena.
Genau, Sekundus hätte
gereicht. Genau. Aber ein paar Namen hat man gehört. Schnitzer, Mase, Eschenko und Ewert, wie er ausgesprochen wurde.
Ja, genau. Das ist an sich schon klasse, gell? Also auf Volleyball im Radio, also.
Ja,
Mangels, in Deutschland überhaupt, ja. Hast du schon mal gehört? In Deutschland gab es sowas schon mal so?
Es gab tatsächlich früher, als ich in Hamburg mit dem VC Hamburg unterwegs war, da habe ich auch Europapokal mit denen gespielt, damals gab es noch Vierergruppen. Und da ist einer vom NDR sogar mitgefahren zu den Auswärtsspielen. Und dann wurde von da aus zumindest nicht komplett live übertragen, aber immer so bruchstückweise, so wie heute vom Fußballspielen in der Bundesliga, dass es dann immer mal so eine Schalte gab, so nach 20 Minuten.
Mhm. Ja, das war komplett live übertragen, das ganze Spiel im regionalen Radiosender in Modena. Aber trotzdem zeigt doch, dass der Stellenwert da noch vielleicht so ein bisschen anders ist als hier.
Na, für mich war es ja völlig überraschend, als wir vom Hotel losgefahren sind mit dem Mannschaftsbus von Modena. Dann war vor uns ein Polizeiauto. Also wir sind dann mit Blaulicht an allen Autos vorbei zur Halle gebracht worden mit einer Polizeieskorte. Da merkt man schon diesen besonderen Stellenwert von Volleyball in anderen Ländern. Ne? Also das ist in Deutschland ja gar nicht denkbar, sowas. Aber nichtsdestotrotz, diese Geschichte mit Modena, das war, ja, ich glaube, das hat sehr viel gemacht, auch mit den Spielern, und hat sicherlich auch für den Verein sehr viel gebracht. Gut, wenn wir jetzt mal vielleicht denken, in die nächste Saison vielleicht Champions League, aber wenn es CV-Pokal wird, dann wird es genauso gut werden. Und Lüneburg hat sich auf dieser internationalen europäischen Landkarte schon manifestiert, ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt. Und ich denke, das ist aller Ehren wert für uns.
Wenn ich das so richtig verstanden habe in dem Podcast von Gage und Joe, haben sie dann erzählt, dass Marechal, der ja bei Modena gespielt hat, vor dem Spiel dann sich umgeguckt hat und Joe erkannt hat, mit dem er in Friedrichshafen eine Saison zusammengespielt hat, gesagt, ach, du bist hier. Also das zeigt, dass sie da vor dem Spiel in Lüneburg sich wahrscheinlich gar nicht beschäftigt hatten, und das haben sie dann wahrscheinlich nachgeholt vor dem Rückspiel.
Da bin ich mir ganz sicher, also der Anfang von Modena, also wie die Mannschaft aufgestellt war, da war ja nur Bruno so als Leithammel auf dem Feld, ansonsten hatte er ja dann doch eher vier Wechselspieler aufgeboten, und dann als die erste Satz so die Hektik losging mit Rückwechseln, und ich glaube, der Gianni, der hatte auch eine schlaflose Nacht danach. Von daher, Ja, ich glaube, wir haben alles richtig gemacht und wenn wir so lange wie Modena in Europa mitspielen und dann eine der ganz großen Vereine sind, also Modena ist ja nach wie vor, glaube ich, einer der größten Vereine in Italien mit den meisten Titeln und auch international, die haben ja dieses Jahr auch den CEV-Pokal gewonnen. Also wenn Lüneburg nur ein Zehntel davon erreicht und in 10 Jahren ständig im Europapokal spielt, ich glaube, dann haben wir alles richtig gemacht.
Dann sind wir wieder in der Liga zurück, als Dritter für die Hin- und Rückrunde qualifiziert. War schon mal eine Marke, die aber vorher halt auch schon erreicht wurde. Und dann in der Zwischenrunde tatsächlich Berlin 3:0 geschlagen, Friedrichshafen auswärts 3:1 geschlagen. Jetzt kann man natürlich immer sagen, die hatten da nicht ihren besten Tag, okay. Aber auf der anderen Seite, wie sie im Sport so ist, was lässt der Gegner überhaupt zu? Ist immer schwierig dann zu sagen, aber... Also da fand ich, das war schon super spannend, auch als Fan jetzt zu sehen, hier kann jeder jeden mal schlagen.
Also Dritter nach der Hauptrunde waren wir noch nie vorher. Nur das stimmt. So kurz nebenbei. Oh, allerdings gab es ja auch früher Frankfurt, Alpenvolleys, die es inzwischen nicht mehr gibt.
Die beste Platzierung war ein 4. Platz vorher. Mhm. Also es ist tatsächlich so, die Liga ist enger zusammengerückt. Nichtsdestotrotz sind Berlin und Friedrichshafen waren im Viertelfinale in der Champions League, also sind immer noch top, vielleicht nicht mehr so top, wie sie mal zu ihren besten Zeiten waren. Aber die Mannschaften, die dahinter sind, haben aufgeholt, insbesondere Lüneburg auch, aber auch Mannschaften wie Gießen, die ja das Leben der Friedrichshafen am Viertelfinale auch schon sehr schwer gemacht hat. Also von daher, und das finde ich ist auch gut so, dass die Liga, auch wenn sie sehr klein ist, zumindest die Spiele spannend sind und ein gutes Niveau haben. Ne? Also eine kleine Liga und dann noch ein großes Gefälle, glaube ich, das wäre ganz bitter für den Volleyball in Deutschland. Von daher ist diese Situation auch noch nicht zu 100% zufriedenstellend, aber immerhin ist es so, wenn man in die Halle kommt, kann man sich darauf freuen, ein gutes, spannendes Spiel zu sehen.
Drama Queen war mein Thema, also meine Überschrift über die Saison so ein bisschen. Also irgendwann im Januar habe ich gedacht, so irgendwie immer ein schönes Auf und Ab. Und man hatte immer, also ich hatte häufig das Gefühl, ja, jetzt sind sie drin, jetzt kommen sie. Und dann kam irgendein Spiel, wo du gedacht hast, so oi, das ist jetzt wieder ein ganz anderes Niveau dann. Und deswegen Drama Queen.
Ja, aber ich meine, ich bin jetzt mein Leben lang im Sport tätig und ich ziehe eigentlich ungern Vergleiche zum Fußball, aber in dem Fall würde ich es gerne mal machen. Wenn man sich anguckt, wie lange der HSV nun versucht, wieder in die erste Liga zu kommen, machen da ein Spiel gegen St. Pauli, ein Lokalderby, was wirklich alles hergegeben hat, was ich mir sogar teilweise angeguckt habe. Normalerweise gucke ich keinen Fußball. Und dann schaffen sie es anschließend wieder nicht, die Leistung, normale Leistung abzurufen und verspielen den Aufstieg. Und das ist Sport. Ja? Und das ist auch nicht so, dass jetzt Geld alles macht. Also man kann sich sicherlich mit viel Geld und sehr gute Leute kaufen, aber auch da ist der Erfolg nicht garantiert. Es gibt Vereine, auch da wieder im Fußball jetzt, wo ein Verein doch sehr viel interne Probleme hat. Also von daher, ich denke, das kann jeder auch an sich selber feststellen, jeder ist nicht an jedem Tag der Woche gleich gut drauf. Man hat auch Schwankungen und so ist es auch natürlich in der Mannschaft und man versucht das zu minimieren. Wir versuchen natürlich auch die Gaps, die wir noch haben, zu minimieren, zu schließen, um die Bedingungen immer professioneller, immer besser zu machen für die Spieler. Aber ich glaube, wir werden nie in die Situation kommen, dass man Spiele vorhersehen kann oder dass man Serien vorhersehen kann. Das wird nicht passieren. Also dafür sind die Menschen dann doch eben Menschen und keine Maschinen, auch wenn die künstliche Intelligenz auf dem Vormarsch ist. Ich hoffe, dass wir nie dahin kommen werden, dass nur noch künstliche Intelligenz auf dem Feld steht. Dann gucke ich lieber Volleyball an, wie er jetzt ist.
Aber mal zur Ehrenrettung der Mannschaft, die Downs waren jetzt nicht so tief, die Downs waren gegen die Top-Teams manchmal da, aber dann auch, weil die Erwartung dann schon so hoch war. Gegen die Mannschaften aus der unteren Hälfte hat sie bis auf, glaube ich, einmal in Herrsching, also oder in München, immer performt. Also da hat sie eigentlich fast nichts liegen lassen.
In Herrsching haben wir 3:0 gewonnen.
Ach, okay. Hatte ich auch so in Erinnerung.
Ach, ja, in Herrsching. Ja, das, da kann ich mich ganz genau an das Spiel erinnern.
Dann war Herrsching so enttäuschend in dem Spiel, dass ich dachte, meine Güte, als Zuschauer wäre ich doch frustriert. Habe mich zu sehr identifiziert.
Also nee, gut, aber insofern, gut gerettet, Kajetan, gut insofern, gerettet.
Aber grundsätzlich gegen die Mannschaften von unten haben sie ziemlich also abgeliefert.
Das ist ja immer so, man spielt ja nicht alleine, sondern man hat einen anderen... Man hat einen Gegner auf der anderen Seite vom Netz und der agiert natürlich auch, der stellt sich ein und auch da performen Spiele mal besser oder schlechter. Also ich kann sagen, wenn wir uns die, wenn man das jetzt mal runterbricht auf die nackten Zahlen, ne, Annahmequote, Angriffsquote und so weiter, so richtig grottenschlechte Spiele hatten wir in der letzten Saison nicht eins. Ja, sondern es waren immer Nuancen, dass mal ein Spieler nicht performt hat oder dass wir mal mit den Aufschlägen einen Tick zu viel Fehler gemacht haben. Ja, solche Elemente ja, aber dass wir jetzt sagen müssen, wir hatten ein Spiel, wo alles im Bach runtergegangen ist, hatten wir nicht eins in der letzten Saison. Also da ist schon ein deutlicher Qualitätssprung da und ihr habt das ja auch ein paar Mal jetzt schon gesagt, die Ansprüche werden natürlich auch an die Mannschaft immer größer. Ja? Also das wundert mich sowieso immer, die Fans, jetzt wollen ja klar, die wollen auch irgendwann mal einen Titel sehen. Aber ich glaube auch und bin mir sicher, dass jeder weiß, dass so wie wir arbeiten, das Gesunde ist. Ne? Also ich habe immer gesagt, ich möchte nie eine Mannschaft haben, wo nur Legionäre sind. Ich möchte immer noch sehr viele Spieler haben, wo man sagen kann, die haben Bezug jetzt zu Norddeutschland, im besten Fall auch nach Lüneburg jetzt mit Theo Mowinkel oder nach Hamburg mit Hannes Gerken, der ja auch vorher in der zweiten Mannschaft hier bei uns gespielt hat. Also das sollte immer noch unsere DNA sein. Und dann schauen wir mal, was wir mit dieser DNA alles bewirken können. Also noch sind wir nicht am Ende.
Es bleibt interessant, ja. Und wir sehen es ja an Negativbeispielen wie Frankfurt oder Alpenwollishaching, was das eben auch bewirkt, wenn ich mal eben den schnellen Erfolg suche. Der dann eben auch nicht unbedingt funktionieren muss und nachhaltig ist halt was anderes. Und von daher hat sich die SVG da eigentlich schon ganz gut gemacht, neben Mannschaften wie Gießen, neben Mannschaften wie Herrsching, die ja auch irgendwo schon ganz gut anzusehen sind und auch eine Entwicklung haben und kann man noch gespannt sein, was sich da entwickeln wird. Ja, aber dann gibt's leider auch so Entwicklungen und das war dann unser Gegner, nachdem wir dann tatsächlich die Zwischenrunde als Zweiter, jetzt glaube ich, stimmt's, Kaitan, absolviert hatten, ging es dann gegen einen Gegner, der jetzt leider in Insolvenz ist, Königs Wusterhausen. Glaube ich, kann man noch nicht sagen zum jetzigen Zeitpunkt, wie sich das entwickelt, aber ja, auch da, man hatte gewisse Ansprüche, der Fan entwickelt sich da auch in die Richtung und wir müssen selber auch lernen, dass wir da nicht überdrehen und sagen, hier, jetzt Modena zu Hause gewonnen und jetzt gewinnen wir alles. Da müssen wir auch eine Entwicklung haben als Fans und auch mal so damit umgehen, wie du sagst, also wo kommen wir her. Auf der anderen Seite gibt es dann durchaus Vereine wie Königs Wusterhausen, die es dann auf einmal hinten runterfallen. Ja, hast du da Erfahrung, kannst du irgendwas zu sagen, wie sich sowas entwickelt?
Na gut, es ist ja noch nicht ausgemacht, ob jetzt KW in die Saison spielt oder nicht. Also auf jeden Fall haben sie erstmal einen Insolvenzantrag gestellt. Dasselbe habe ich ja mit Hamburg auch schon ein paar Mal durchgemacht, Insolvenzanträge und ja, letztendlich ist es so, Volleyball kann nur dann funktionieren, wenn wir eine attraktive, gute Liga haben. Dafür brauchen wir gute Mannschaften, aber auch eine gewisse Größe und die haben wir im Moment nicht und deswegen begrüße ich sehr, dass zur nächsten Saison also zumindest drei Mannschaften aus der zweiten Liga Süd hochkommen, mit Freiburg, Karlsruhe und Dachau, sodass wir dann zumindest 10 Mannschaften haben wieder.
Ist Bitterfeld noch nicht sicher?
Bitte?
Ist Bitterfeld noch nicht sicher?
Also mein Kenntnisstand sollte jetzt unter der Woche letzte Woche entschieden werden. Ich habe da noch keine Nachricht bekommen.
Heute ist, glaube ich, letzter Tag, wo du den Antrag zur ersten Liga einreichen kannst.
Okay. Wir brauchen eine attraktive Nationalmannschaft natürlich und der Verband hat ein bisschen Probleme im Moment, der DVV. Und von daher kommt da eins zum anderen. Aber ich denke mal, wir sollen uns immer auf das konzentrieren und das ist auch immer mein Leitmotiv. Ich kann da arbeiten und arbeite da, wo ich selber was bewegen kann. Ich kann nichts bei KW bewegen oder in der Liga. Von daher bin ich mit dem, wie sich Lüneburg hier entwickelt hat, bin ich sehr zufrieden und hoffe natürlich auch, dass das dieser Masterplan, der uns ja praktisch auch dazu getrieben hat, das alles zu machen. Jetzt die Vereine, die jetzt kommen, da wird ja vieles ausgesetzt. Aber das ist auch okay, damit die Liga auch eine gewisse Größe hat und Attraktivität behält beziehungsweise dazugewinnt. Also mein Traum ist, dass wir dann irgendwann mal 12 oder 14 Mannschaften haben, dass wir keine Zwischenrunde mehr spielen müssen. Und dann haben wir auch eine super Saison mit 24, 26 Ligaspielen, Pokal, Europapokal, dann haben wir wieder 40 Spiele und dann sind wieder alle glücklich und zufrieden.
Eröffnet uns als Fans wieder die Möglichkeiten, auch mal wieder neue Standorte kennenzulernen, was definitiv immer ganz, ganz angenehm ist, gerade bei Auswärtsfahrten was Neues kennenzulernen, ja. Ohne Frage. Ja, schön. Ja, und dann letztes Highlight war natürlich nochmal der 3:0-Sieg zu Hause gegen Friedrichshafen, ehe man dann in Friedrichshafen 3:1 verloren hat. Ja, schöne Geschichte auf der einen Seite, sich nicht so zu verabschieden, sondern tatsächlich auch Friedrichshafen mal geschlagen zu haben. Ich glaube, nach meiner Erinnerung gab es das bisher nicht im Halbfinale.
Du schaust mich an, dabei
habe ich vorhin ja, schon mal kritisiert.
Ja so ein Fauxpas mir geleistet. Hast du immer noch Vertrauen?
Ja. Aber bevor ihr rätselt, das war der erste Sieg in einem Halbfinale. Ja.
Wobei ich auch immer sagen muss, Saison 2015-16, zweimal im Tiebreak gegen Berlin in Berlin, wenn Marshall mit den Gedanken nicht irgendwo anders gewesen wäre.
Da hatten wir einen Matchball auf unserer Seite. Ich weiß es noch wie heute. Mhm. Ja, und zwar Steven hatte den Ball.
Ja.
Auf der 4. Ja, ich gibt so
Sieg. Böses dabei denkt.
Ja, ich kann dann wirklich so, wenn ich dann mir zurückgucke, die letzten 12, 13 Jahre, und dann gibt es in jeder Saison gibt's so ein paar Bälle, die mir so im Gedächtnis geblieben sind, da weiß ich immer noch genau, was war. Ja.
Also insofern natürlich statistisch das erste Mal ein Halbfinalspiel gewonnen, aber damals waren ja die Halbfinalserien meistens Best of 3, jetzt war es Best of 5, man hatte also mehr Chancen, da war man schon nach 2 Spielen raus. War früher auch schon ziemlich geil oft, aber auch das wieder, vielleicht eine kleine Stufe weiter.
Und das war auch eine geile Mannschaft, die wir damals hatten.
Mhm, ja.
Aber ich denke, eine Entwicklung ist also aus meiner Sicht sehe ich eine Entwicklung. Und wie gesagt, wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht überpacen, dass wir nicht in unseren Ansprüchen uns selber den Spaß am Spiel wegnehmen, wenn wir einen Anspruch haben. Ich sag jetzt mal, in Königs Wusterhausen bei dem Viertelfinale nicht nur zu gewinnen, sondern auch noch, muss alles schön sein. früher hat man sich gefreut, wenn man überhaupt gewonnen hatte. Und ja, man muss es schon noch sehen, wie du so schön sagst.
Aber ich muss da schon feststellen, also so die Fankultur bei uns, die ist schon sehr besonders und sucht ihresgleichen auch in der Liga. Ja, also dieser Zusammenhalt zwischen den Fans und den Zuschauern. Wir hatten bei jedem Spiel, was wir in dieser Saison gemacht haben, und sei es in Montenegro oder sonst wo gewesen, wir hatten immer mindestens einen Fan dabei. Und das finde ich ist auch sensationell und ist sicherlich auch was ganz Besonderes in Lüneburg. Ja, und nach jedem Spiel, egal ob wir verloren oder gewonnen haben, zum Glück gewinnen wir mehr, als dass wir verlieren, werden wir mit Applaus verabschiedet. Also das ist schon, ich mache mir da nicht so große Sorgen. Sicherlich muss man da so ein bisschen vorbauen. Ja, aber ich glaube, wenn man eine Mannschaft hat, die offen ist, und wir hatten dies Jahr eine Mannschaft, wo die Spieler alle sehr offen waren und auch den Fans gegenüber, ja, sich, wie soll ich sagen, zum Gespräch bereit waren. Wenn wir solche Typen wiederbekommen, dann glaube ich, sind die Fans auch zufrieden und wir werden auch in Zukunft mehr Spiele gewinnen als verlieren.
Wir haben ja so ein bisschen noch eine Frage uns auch aufgestellt, ist diese Saison zu toppen? Du hast es ja gerade schon so ein bisschen angeteasert, oh, wir müssen mal auch vielleicht ein bisschen noch mal gucken, können wir die Saison eigentlich nächste Saison toppen?
Naja, also Ziel ist es schon. Also normalerweise ist das so, eine Mannschaft findet sich, das werden wir gleich besprechen, irgendwann im August anfangen mit Training, je nachdem wann die Spieler kommen. Und dann gucken wir, was haben wir für Spieler. Dann trainieren wir meistens 2-3 Wochen. Und dann macht Stefan dann eine Mannschaftssitzung oder entwickelt Ideen, wo es hingehen können, wo die Reise hingehen kann mit den Spielern. Und es werden Ziele formuliert. Das hatten wir für dieses Jahr auch. Diese Ziele werden in der Kabine aufgehängt, schön, damit sie jeder lesen kann. Und wir versuchen, diese Ziele zu erreichen. Wir haben einige dieser Ziele, die wir uns für dieses Jahr gesteckt haben, haben wir erreicht. 2 haben wir nicht erreicht. Und so wird es nächstes Jahr auch sein. Aber wir gucken erst, was wir für eine Mannschaft haben, was sie sich selber für Ziele setzt. Das sind keine Ziele, die wir jetzt vorgeben, sondern die die Mannschaft auch selber formuliert.
Lass mich raten, ein Ziel, das ihr nicht erreicht habt, war ins Finale zu kommen.
Richtig.
Das zweite
welches
Ziel,
habt auch ihr eine immer. Idee?
Komm, lass uns mal raten.
Halbfinale, mindestens Halbfinale, Pokal.
Nee, das war ja das, was du meinst, ne? Oder?
Nee, ich meinte Finale von der Deutschen Meisterschaft.
Ach so. Ja. Also eins von beiden wollten wir.
Okay, eins Finale. Okay. Ja.
Mhm. Und sonst, sonst fällt Team mir eigentlich gar nichts mehr ein, vielleicht mal in Berlin gewinnen.
Das stimmt, wobei wir also häufiger gegen Friedrichshafen verloren haben als gegen Berlin. Berlin liegt uns irgendwie mehr. Ich weiß auch nicht, woran das liegt, obwohl die Spieler nicht mehr dieselben sind. Aber es wird der Tag kommen, wo wir auch, sag ich mal, dass wir gegen Friedrichshafen vielleicht, wir haben die Saison schon zweimal gewonnen, nächste Saison vielleicht rein. Naja, gut. Schauen wir mal.
Okay, ich mache mal einen Seitblick auf die Uhr. In Anbetracht der Zeit verlassen wir tatsächlich den sportlichen Bereich mal. Und
ich dachte, wir machen noch einen Ausblick.
Ausblick kommt dann tatsächlich erst später im Jahr, wenn man ein bisschen mehr, also wenn auch die Zuhörer, ZuhörerInnen wissen, wer kommt vielleicht noch dazu und dann kann man besser den Ausblick machen.
Aber ganz kurz, einen ganz kurzen, kleinen und frischen Ausblick können wir ja wagen. Joshua Kunstmann ist ja schon ein bisschen in der Halle rumgelaufen, ist ja auch bekannt gegeben worden. Ist das der erste Spieler, den wir vom VCO haben, direkt bekommen haben?
Nein, wir hatten Anton Brehme schon vom VCO.
Ah, ja.
Toni.
Stimmt. Gut, der hatte ein Doppelspielrecht schon bei den BR Volleys und war in der Vorsaison öfter mal dabei, aber ja.
Genau.
Und David Seibering hatten wir mal kurz für die Playoffs.
Aber genau, den hatten wir mal für die Playoffs, glaube ich, für die letzten Spiele in der Liga und dann Playoffs, ja.
Genau. Ja, jetzt eine super tolle, erfolgreiche, spannende, angenehme, schöne Saison ist zu Ende. Was macht ein Bernd Schlesinger im Sommer?
Also jetzt beginnt ja die Hochsaison Beach. Da bin ich sehr eingebunden. Mhm. Meine Frau beschwert sich immer, dass ich praktisch das ganze Jahr über auf Hochtouren arbeite. Aber tatsächlich werden wir in 12 Tagen in Urlaub erstmal fliegen. Und zwar für 3 Wochen. Das erste Mal seit 6, 7 Jahren.
Trotz Beachvolleyball?
Ja, trotz Beachvolleyball. Das muss ich meiner Frau versprechen. Und zwar fliegen wir nach Marokko.
Schön, dann schon vorab. Gute Erholung.
Danke. Ja, es wird ein bisschen Abenteuerurlaub. Wir sind erst in Marrakesch und werden dann ein bisschen über den Atlas mit dem eigenen Auto fahren und dann auch in der Sahara übernachten und ja, schauen wir mal, was das alles so bringt.
Volleyball und Netz eingepackt in der Sahara?
Das Netz nicht, aber vielleicht der Ball.
Große Beachbühne, so viel Sand. Dann wären wir auch schon so weit und ich glaube, das kriegt man noch hin zeitlich. Wir haben in unserer Kategorie ein Kessel Buntes. Immer gerne das Quiz mit unseren Gast gemacht. Und du bekommst von uns 3 Fragen gestellt und dementsprechend Punkte. Und wenn du die ausreichende Punktzahl erreichst, wovon wir ausgehen, weil wir haben gar nicht mal so schwere Fragen, glaube ich jedenfalls, dann
habe ich auch einen Joker.
Hast du gewonnen.
Da habe ich einen Joker, Telefonjoker.
Hast du eine Telefonnummer oder sowas?
Ja, also eine Bonusfrage ist dann auch noch drin, aber die Kriterien legen wir nachher fest.
Dann bin ich beruhigt.
Du musst dir als erstes mal ein Getränk aussuchen, was du gerne, also nicht ein Getränk, sondern es kann auch ein Sixpack oder was auch immer sein, was du gerne so zu dir nimmst, getränketechnisch. So, das wäre dein Preis sozusagen.
Also das ist ja kein großes Geheimnis, dass ich ein Weinliebhaber bin. Mhm. Ich trinke gern Rotwein. Oder, was man in Deutschland schwer kriegt, ist ein Sparkling Shiraz. Das ist also ein Sekt, sage ich mal, aus der Shiraz-Traube. Den habe ich mal.
Roter Sekt? Oder?
Ja, roter, knallrot, rubinrot. Den habe ich mal in Australien das erste Mal getrunken und habe dann versucht, ihn hier in Deutschland mir zu besorgen. Das ist mir noch nicht so oft gelungen.
Echt? Okay.
Okay, und gut. Rotweinmäßig, falls wir das nicht finden,
will Rotwein, hauptsächlich. Also, da muss ich ehrlich sagen, ein Trockener auf jeden Fall.
Was unterscheidet dich von Andreas Balburg?
Absolut. Der trinkt gerne Lambrusco. Damit kann man mich jagen. Und ich trinke tatsächlich nicht so gerne deutsche Rotweine, muss ich sagen. Also Weißweine ja, aber spanische, australische
aber Rotweine. Aber jetzt Anbau oder Rebsorte ist dir nicht ganz so wichtig?
Ist mir nicht ganz so wichtig.
Okay. Da bin du kannst ich aber auch offen. Ganz konkreten Namen sagen. Da haben wir Orientierung.
Ja, nö, da bin ich wirklich offen. Ich probiere auch gerne mal was Neues. Ja, aber ich habe zu Hause einen kleinen Weinschrank, einen Weinkühler, da stehen so ein paar Weine drin und den ergänze ich auch gerne mal um was Neues.
Falls wir den Sekt oder wie auch immer man den bezeichnen, dann nimm den, darfst du auch vor Gewinn des Champions League Titels öffnen.
Oh, das ist ein
Großzügigkeit getan, sehr großzügig.
Da bin ich ja mal gespannt. Aber Sparkling Shiraz ist wirklich eine Herausforderung. Mhm. Selbst Stefan hier von 3 Meter weiter hier vom Weinhandel, er hat mir da einmal besorgen können, aber seitdem nicht wieder.
Okay. Weinhaus Wabnitz, darf man auch sagen, den Namen auch.
Ich dachte, Schleichwerbung ist verboten.
Nee, wir sind hier bei Avacorn. Alle, die die SVG unterstützen, dürfen auch genannt
Alles
werden.
Alles klar.
Kajetan, willst du gerade mit der ersten Frage mal beginnen?
Ja, wenn ich die Formulierung etwas ändern darf. Genau, also gegen wen ist die SVG bisher im Halbfinale ausgeschieden in den Playoffs der Bundesliga seit Bundesliga-Zugehörigkeit? Wie oft dann auch, aber das muss...
Dreimal Friedrichshafen, 2-mal Berlin.
Das ist nicht ganz richtig.
Nicht ganz richtig?
Denk nochmal nach.
Dann 4-mal Friedrichshafen.
Jo, gut, jetzt hast du es. Ja. Das war die erste Frage und dafür gibt es 6 Punkte, wow, okay.
Wir sind bei Halbfinalisten irgendwie jetzt dann ganz
ja,
viel,
genau,
nicht?
Ja, genau, da bleiben wir beim Thema. Ja.
Wir müssen mal wieder ein bisschen kreativer dann werden.
Warum? Das ist kreativ genug. Finale interessiert uns im Moment nicht, läuft zwar, aber ohne uns.
Welche Halbfinalisten standen bis jetzt, seitdem die SVG aufgestiegen ist, im Halbfinale?
Halbfinalisten.
Ich mache welche, heute dollen Dauerschleifen.
Welche Bundesliga ist
im Halbfinale? Genau. Welche Mannschaften?
Also auf jeden Fall United Frankfurt. Ja. Düren.
Klar.
SVG.
Ju.
Friedrichshafen.
Ja.
BR Wollis.
Ja.
Dann wird es schon schwierig. Ich denke mal Bühl, bin mir nicht sicher, die waren auf jeden Fall mal im Pokalfinale.
Nein.
Da haben wir verloren.
Pokalfinale, ja.
Pokalfinale, ja.
Aber nicht im Halbfinale.
Aber nicht im Halbfinale.
Genau. Und Herrsching stand nochmal im Halbfinale.
Nein. Aber fast.
Großes Trauma bei Herrsching, noch nie ins Halbfinale geschafft.
Ehrlich?
Ja. Aber geografisch bist du schon ganz gut unterwegs.
Also wir haben es doch schon.
Nee.
Habe ich was falsch? Einer fehlt gehabt? Noch.
Einer fehlt noch?
Ich habe überall einen Haken gemacht.
Dann hast du was gehört. Nicht luschern.
Ja, müsste ich jetzt raten, weiß ich nicht.
Also Herrsching warst du geografisch schon ganz gut unterwegs.
Ach, hier diese BR, wie hießen die nochmal, diese Retortenmannschaft da?
Altenwollis-Haching.
Ja, die habe ich gedanklich gestrichen, Entschuldigung.
Ich hatte gedacht, du hättest Altenwollis schon gesagt gehabt.
Nein, die habe ich nicht genannt, aber das ist wirklich eine Mannschaft, die ist bei mir, die habe ich gelöscht.
Wie fandest du eigentlich diesen Ausflug oder dass eine halbe ausländische Mannschaft dabei war?
Ja, die hat er fast schon getroffen, die Aussage. Ja,
also ich erinnere mich noch mit Schrecken an dieses Auswärtsspiel in Innsbruck.
Das war aber auch schrecklich, also allein vom Spielerischen.
Das war auf jeden Fall schrecklich. Und wir sind gefahren, wir sind mit der Eisenbahn gefahren bis München und dann mit kleinen Bussen weiter nach Innsbruck. Ich war so fertig nach dieser Anreise, das werde ich nie vergessen. Und ich hab dieses Konstrukt, weiß ich nicht, konnte ich nichts mit anfangen, deswegen ist das für mich auch völlig, habt ihr ja eben auch gemerkt, also das ist für mich, habe ich nicht mehr auf dem Schirm.
Das Einzige, was mir dann vielleicht in Erinnerung bleiben wird, das legendäre 50-48,
ja.
Der Satz, Rekordsatz in der Bundesliga oder überhaupt, ich weiß gar nicht.
Ja, nicht mehr überhaupt, das wurde jetzt im Volleyball-Magazin stand gerade jetzt in den letzten Monaten ein Ergebnis, wo es getoppt wurde, aber in der Bundesliga ist es, glaube ich, immer noch der Satz, der am längsten gedauert hat.
Leider verloren und das Spiel dann auch, aber es war ein tolles Spiel, man konnte sich gar nicht mehr hinsetzen.
Ja, aber es ist schon komisch, ne, dass ich sowas überhaupt nicht mehr, die haben, glaube ich, 2 oder 3 Jahre haben die gespielt. Ja, ja. In der ersten Jahr, das ist für mich...
Ja, war eine Retorte, Blase, ja. Einfach in sich zusammengefallen. Okay. Überhaupt nichts Nachhaltiges. Ja. Außer, dass Haching dadurch irgendwie sich in die Liga gemogelt hat.
Naja gut, heutzutage kommt man ja schon leichter in die Liga. Das merkt man ja jetzt auch für die 3 Vereine, die jetzt in die erste Liga hochkommen.
Ja, du bist auf einem guten Weg, deine notwendigen Punkte zu bekommen. Ich darf die abschließende Frage dir stellen. Du hast ja einen Teil von der sogar schon genannt, indem du gesagt hast, wer CEV-Cup-Gewinner ist. Nämlich, du hattest es gesagt.
Modena.
Modena, genau. Das heißt, die SVG kann künftig irgendwelche Trikots schon
Europapokalsieger, Besieger.
Genau sowas, genau. Aber das ist einfach schon so alt, von daher brauchen wir das jetzt nicht unbedingt. So, wie waren die Ergebnisse im Finale?
Und gegen wen?
Und gegen wen haben sie gespielt? Das ist die eigentliche Frage.
Wir haben gespielt gegen Belgien, gegen Marseille. Oder haben wir das Marseille? Das Problem ist immer, dass ich mich damit dann nicht mehr beschäftige, wenn wir nicht mehr beteiligt sind. Ich weiß, dass in Modena sie 0-3 verloren haben, dann haben sie da 3-0 gewonnen und haben den Golden Set gewonnen.
Dafür gibt es schon mal 2 Punkte.
Gibt ja in Belgien nicht so viele gute Mannschaften. Marseille gibt es und...
Ja, wahrscheinlich sind es 2, die mir einfallen würden. Ja, genau, eine davon ist Marseille.
Ja, die international zumindest dabei sind.
Hm. Knack. Knack Roselaire. Roselare, ja.
Genau.
Ja.
Genau.
Also die Satzergebnisse, das wusste ich.
Bedeutet, wir können uns schon mal auf die Suche nach einem roten Sekt machen. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, wie viele Punkte hätte ich machen müssen? Also volle Punktzahl habe ich ja nicht. Ne? Ihr müsst ja ab ein paar...
12 Punkte.
Ah ja, gut.
Du hast, okay. Sagen wir 6, 5 und was weiß ich, 3 oder so.
6, 5, 3. Okay.
Ich sag, so ganz so eng sehen wir es gar nicht mit den Punkten. Also.
Wir versuchen das auch immer so ein bisschen zu hypen, zu hoch zu hieven. War aber nicht nötig, war nicht nötig bei dir.
Jeder Gast, der hierher kommt, ist ja für uns, er nimmt sich viel Zeit. Mhm. Ja, wir sind meistens über eine Stunde mit dem Podcast und das müssen wir vielen, vielen Dank sagen.
Ja, gerne.
Ja, vielen Dank. Wir sind jetzt ziemlich genau in der Zeit geblieben. Wir könnten mit dir stundenlang quatschen, aber wir hatten ja vorher so eine etwa Zeitvorgabe. Vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Ja.
Und jetzt Mikrofone aus und dann erzählst du uns was über den Kader für die neue Saison.
Das wird auch nochmal Thema im Podcast diesen Spätsommer wahrscheinlich werden für alle die jetzt da gespannt sind. Also wir werden da noch informieren. Genau. Und ansonsten vielen Dank auch an alle ZuhörerInnen und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mit Bernd mal ein neues Sprachrohr zu hören. Wir hatten dich zum ersten Mal diesmal im Podcast und wir sagen Danke und Butter
bei die
Hühnen.
Dann alles Gute.
Ciao. Jo.
Wir sind die SVG aus Lüneburg. Groß, ob klein, ob jung oder alt, wir ziehen das Ding hier zusammen durch. Wir sind die SVG aus Lüneburg. Und ganz egal, wer uns gegenübersteht, unser Block hält Stand ohne Furcht.